Das tausendjährige Reich, Illusion oder Wirklichkeit? Wir lesen aus dem Buch der Offenbarung an Johannes aus dem Kapitel 20, die Verse 1 bis 6. Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte den Schlüssel des Abgrundes und eine große Kette in seiner Hand. Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, und band ihn für 1000 Jahre und warf ihn in den Abgrund und schloss ihn ein und versiegelte über ihm, damit er die Völker nicht mehr verführen kann, bis die 1000 Jahre vollendet sind. Und nach diesem muss er für kurze Zeit losgelassen werden. Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und das Gericht wurde ihnen übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet worden waren, um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen, und die das Tier nicht angebetet hatten, noch sein Bild, und das Malzeichen weder auf ihre Stirn noch auf ihre Hand angenommen hatten, und sie wurden lebendig und regierten mit Christus 1000 Jahre. Die übrigen der Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Dies ist die erste Auferstehung. Glückselig und heilig ist, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Soweit das Wort des lebendigen Gottes. Bevor ich darauf eingehe, möchte ich zunächst einmal grundsätzlich etwas sagen, auch zur Frage des tausendjährigen Reiches generell. Millennium wurde schon gesagt, das kommt von Mille Anni, 1000 Jahre, das heißt also auch Millennium, das tausendjährige Reich. Und es bezeichnet die Gottesherrschaft auf Erden. In dem einen weckt diese Erwartung Gefühle glühender Hoffnung. Sie freuen sich, mit Christus zu herrschen in diesem tausendjährigen Reich nach der Schlacht von Harmagedon und bevor dann der letzte Aufstand vor Gog und Magog kommt und dann das Weltgericht, neuer Himmel, neue Erde. Die anderen sagen, das tausendjährige Reich ist ja überflüssig. Wir können doch direkt in den neuen Himmel, die neue Erde überwechseln. Mein Thema am Sonntag. Wozu noch ein tausendjähriges Reich? Ich hatte mal einen Kollegen in Gießen, der hat gesagt, das ist für mich überflüssig. Ich erwarte einfach die Wiederkunft Jesu, neue Himmel, neue Erde. Tausendjähriges Reich brauche ich nicht. Aber ich sage einfach, so können wir mit dem Wort Gottes nicht umgehen. Wir müssen es so nehmen, wie es geschrieben steht. Nun, es ist sicherlich, wie man so schön sagt, keine heilsentscheidende Frage. Aber es hängt sehr viel ab, was die ganze Frage der Endzeit, der Eschatologie betrifft, ob man Prämillenniarist, Amillenniarist oder Postmillenniarist ist. Das werde ich dann gleich noch erklären. Die Frage, welche Sicht man vertritt, hängt damit zusammen, wie man die Bibel versteht. Es gibt da verschiedene Auslegungsmöglichkeiten. Die einen sagen, müssen alles wörtlich nehmen, die anderen, die nehmen sehr viel symbolisch. Und wenn man die Dinge natürlich symbolisch auslegt, dann kommt man wieder zu ganz anderen Deutungen, als wenn man es wörtlich nimmt, so wie es geschrieben steht. Das ist eine grundsätzliche Auslegungsfrage. Die wörtliche Deutung, da ist es so, möchte ich gleich sagen, dass man eigentlich so wie ich dann zum Prämillenniarismus kommt, ich erkläre das gleich. Die symbolische Deutung, die wird sehr stark im Amillenniarismus vertreten. Was ist nun also der Prämillennialismus oder Prämillenniarismus? Prä bedeutet vor und der Begriff Prämillenniarismus sagt, dass Jesus Christus vor dem tausendjährigen Reich wiederkommt, um dieses zusammen mit der Gemeinde der Erlösten und der Überwinder auf Erden aufzurichten. Jesu Wiederkunft wird nach Sicht des Prämillenniarismus oder Prämillenniarismus, beides gibt es, wird ein irdisches Reich sein, in dem Christus regiert, während der Teufel gebunden ist. Die Schlange ist also gebunden, wie wir es auch gelesen haben, Offenbarung 20. Der Übergang vom Gemeindezeitalter zum Millennium ist durch Unterbrechung, durch Diskontinuität gekennzeichnet. Zu dieser Diskontinuität gehören die Zeichen der Endzeit, die Gerichte, das Auftreten des Antichristen, die große Trübsal und die Schlacht von Harmagedon. Das findet also alles vor dem irdischen tausendjährigen Reich statt. Und zwar sind das alles tatsächlich eintretende zukünftige Ereignisse. Nach dem tausendjährigen Reich gibt es auch nochmal eine Unterbrechung, eine Diskontinuität, und zwar diesen letzten Aufstand von Gog und Magog gegen Christus und seine Gemeinde. Da zeigt sich dann, wer wirklich zum Herrn gehört und wer nicht. Also zweimal dieser diese Unterbrechung, diese Diskontinuität vor und nach dem tausendjährigen Reich nach Ansicht des Prämillennialismus. Der Prämillennialismus hat wiederum verschiedene Aufspaltungen in verschiedenen Lehrsystemen, zum Beispiel im Dispensationalismus, oder eine andere Sicht vertritt der historische Prämillennialismus, aber das kann ich jetzt nicht ausführlich erklären, das würde jetzt Thema für eine Vorlesung sein. Das Gegenmodell dazu ist praktisch der Amillennialismus. Und das darf man nicht vernachlässigen, denn ist eigentlich hauptsächlich verbreitet in den großen Kirchen, evangelische Kirche, katholische Kirche, auch in verschiedenen Freikirchen, vor allem in Gemeinden Gottes und anderen Freikirchen, nämlich die Ansicht, dass es kein zukünftiges tausendjähriges Reich gibt. A heißt ja kein oder nicht, also kein zukünftiges tausendjähriges Reich. Also hier wird jetzt nun alles symbolisch gedeutet und auf die Zeit der Kirchengeschichte bezogen. Praktisch vereinfacht gesagt, wir leben schon im tausendjährigen Reich, wird gesagt. Es wird keine Unterbrechung sein, keine Diskontinuität in der Zukunft mehr mit Antichrist und so weiter, sondern wir leben da schon darin. Die ganze Zeit der Kirchengeschichte sei praktisch schon die Verwirklichung des Millenniums und Christus sei gegenwärtig in den Herzen und Versammlungen der Gläubigen. Da verwirklicht sich sein Reich bereits, also Christus in uns. Und es wird also alles verinnerlicht, vergeistlicht. Es ist natürlich richtig, dass Christus in uns lebt, in den wiedergeborenen Gläubigen. Aber die Frage ist, ob das alles ist, ob es wirklich keine irdische Reichserwartung mehr gibt des tausendjährigen Reiches. Mit dem Amillennialismus hängt auch sehr eng zusammen die Ersatztheologie, also Substitutionslehre bezüglich Israel, wo dann gesagt wird, dass die Gemeinde Israel ersetzt. Ja. Die Gemeinde, die Kirche ersetzt Israel. Das irdische Israel hat genauso wenig Bedeutung wie ein irdisches tausendjähriges Reich. Und das ist also sehr einflussreich, ich werde gleich aus der Kirchengeschichte noch sagen, woher diese Lehre kommt. Aber vorher noch das dritte Modell, der Postmillennialismus. Was ist das jetzt? Das Post heißt nach. Also die Lehre sagt, dass Christus nach dem tausendjährigen Reich wiederkommt. Also auch da leben wir eigentlich schon darin und bauen es auf durch unsere eigenen Missionsbemühungen, durch soziale Gerechtigkeit, durch Ausbreitung des Friedensreiches Christi auf Erden. Das ist die Erwartung. Es kann auch bei sehr gläubigen Leuten sein, zum Beispiel bei Jonathan Edwards zum Beispiel, der eben durch die Mission das tausendjährige Reich ausbreiten wollte, oder Daniel Whitby, die im 18. Jahrhundert lebten. Aber vor allem ist es auch das Modell beim Weltkirchenrat, beim ökumenischen Rat der Kirchen, wo ja gesagt wird, wir bauen selber das Reich Gottes auf, Christus muss nicht wiederkommen, wir schenken ihm das praktisch, diese Welt, in der Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung herrschen, im konziliaren Prozess für Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung, etwa eines Karl Friedrich von Weizsäcker, wird Christus dieses Reich entgegengebracht. Weizsäcker zum Beispiel hat gesagt, der Bruder des früheren Bundespräsidenten, er war Physiker, dieser Karl Friedrich von Weizsäcker hat gesagt, wir haben so lange gewartet auf die Wiederkunft, das machen wir jetzt nicht mehr, jetzt bauen wir selber dieses Friedensreich auf. Und das ist ja auch das Programm im Weltkirchenrat, im Ökumenischen Rat, in vielen ACK-Kirchen und so weiter. Also diese postmillenaristische, theonomistische Reichsaufrichtungstheologie. Die Frage ist halt, ob das biblisch haltbar ist. Nun, wo kommen denn die verschiedenen Modelle her? Ich habe schon einiges angedeutet. Ich möchte zunächst mal sagen, der Prämillennialismus, der also lehrt, dass erst der Antichrist auftritt, dass dann die Schlacht von Harmagedon ist und dann erst das tausendjährige Reich. Also Jesus kommt vorher, also prä dem Millennium. Das war eigentlich die verbreitete Ansicht in den ersten zwei Jahrhunderten des Christentums. Man findet es in den Schriften der frühen Väter, Aristion, Johannes Presbyteros, Clemens von Rom, Hermas, Ignatius von Antiochien, auch sogar Polycarp von Smyrna und Papias, darüber schreibt Eusebius in seiner Kirchengeschichte, der darüber spottet, schon unter dem Einfluss von Augustin, dann der da sich ankündigt, wo da schon gespottet wird über diese früheren Väter, die noch ganz nahe bei den Aposteln waren und die natürlich das tausendjährige Reich zukünftig erwartet hatten. Die haben nicht gesagt, in dieser Verfolgungszeit, dass man schon darin lebt. Aber wie kam dann dieser Amillennialismus, der ja heute die meisten Theologen prägt, bis hinein in Freikirchen, also dass es kein zukünftiges tausendjähriges Reich gäbe, das kam vor allem durch die antiochenische, die alexandrinische Schule eines Origenes, Und Clemens Alexandrinus in Ägypten. Ägypten kommen ja viele Mysterien her. Da haben wir ja auch noch andere Lehren, Theosophie und alles Mögliche, was aus dieser ägyptischen Richtung des Okkultismus kommt. Gar nicht so weit hier, wenn man diese Kirche, diese Lehrtafel anguckt. Das sind auch alles diese Einflüsse der ägyptischen Mysterienreligionen, auch die Kabbala. Und Origenes, der hat alles vergeistlicht, also vieles, nicht alles, aber hat diese Dinge geistlich umgedeutet. Und von ihm war in gewisser Weise auch mehr oder weniger beeinflusst Aurelius Augustinus, den man praktisch als den Kirchenvater der katholischen Kirche bezeichnen kann. Augustinus hat eigentlich das System des Katholizismus ausgeformt, vor allem in seiner Schrift, mehrbändigen Schrift, De Civitate Dei, vom Gottesstaat. Und darin hat er praktisch gesagt, mit dem Papsttum ist das Reich Christi aufgerichtet. Jetzt leben wir im tausendjährigen Reich. Ja, also mit dem Papsttum. Manche Freikirchen haben das dann übernommen und eben auch Luther. Luther war ja Augustinermönch, das darf man nicht vergessen, und war auch von Augustinus mehr oder weniger geprägt bei allen Verdiensten, die er natürlich hat. Er hat vieles durchschaut, aber in seiner Zeit eben nicht alles. Und war in diesem Punkt, was das tausendjährige Reich angeht, überhaupt viele Reformatoren waren beeinflusst von Augustinus und haben deshalb dieses zukünftige Millennium abgelehnt und haben praktisch gesagt, ja, der Antichrist, der ist schon im Papsttum gegenwärtig, ist auch nicht ganz falsch, natürlich, das Papsttum ist antichristlich. Ich sehe aber eher den falschen Prophet im Papsttum und den antichristlichen Führer als politischen Verführer. Aber hier wird praktisch gesagt, ja, in der katholischen Kirche reift das jetzt schon alles aus. Jetzt schon hat Christus seine Herrschaft ausgebreitet. Und das war ja dann auch der Kirchenstaat, nicht? Und durch Kaiser Konstantin, wo dann ja die Verschmelzung von Thron und Altar stattgefunden hat. Natürlich hat man da die Lehre entwickelt. Aber schade, dass die Reformatoren zum Großteil das auch übernommen haben. Eigentlich erst im Pietismus, in der Brüderbewegung und in späteren Freikirchen kam man wieder zurück zur Erkenntnis, dass das tausendjährige Reich eigentlich doch zukünftig sein müsste. Und zwar dann, wenn man die Abfolge in der Offenbarung, die Reihenfolge der Schilderungen, gerade von Offenbarung 18, 19, 20, 21, 22, wenn man das wörtlich nimmt, also jetzt nicht jedes Symbol, das da beschrieben ist, etwa die Kette, mit der Satan gebunden ist, sondern einfach die Abfolge der Endzeitereignisse, dass man die wörtlich nimmt. Und da steht ja ganz klar, dass erst die Schlacht von Harmagedon ist, wo Christus als der Reiter auf dem weißen Pferd mit den vielen Kronen, im Unterschied zu dem Reiter mit der einen Krone, was der Antichrist ist, aber hier mit vielen Kronen, Offenbarung 19, Christus kommt und praktisch Satan wird gebunden, der Antichrist und der falsche Prophet werden in den Feuerpfuhl geworfen, nicht vernichtet, sondern da werden sie ewig gequält. Und Satan ist gebunden, diese tausend Jahre, und da regiert Christus, werden wir auch aus dem Alten Testament noch sehen, von Jerusalem aus. Wir werden noch Stellen auch aus dem Alten Testament betrachten. Deshalb gehen wir jetzt auch hier zügig voran in der Einleitung. Jetzt kommen wir also so von der Kirchengeschichte dann so langsam wieder weg. Und wir sehen also, wir halten fest aus der Kirchengeschichte, in den ersten 2 bis 3 Jahrhunderten nach Christus hat man ganz klar den Prämillennialismus vertreten, dass erst Christus kommt und dann das tausendjährige Reich aufgerichtet wird und dass es noch nicht existiert, dass es schon da sei, das kommt erst durch Origenes und dann vor allem auch Augustinus, durch diese allegorische oder symbolische Bibelauslegung. Jetzt wollen wir mal noch betrachten die Frage, erstmal der Tag des Herrn, was das bedeutet. Wir haben ja auch gehört in Offenbarung 20, auch von dem Kommen des Herrn, von der Bindung Satans. Was ist aber der Tag des Herrn? Davon hängt viel ab. Die zum Beispiel, wie mein früher Kollege, die sagen, das ist alles nur ein Tag, wo Jesus Christus wiederkommt. Die können mit den ganzen Endzeitereignissen nichts anfangen. Für die ist es wirklich einfach die Wiederkunft Jesu auf dem Ölberg und die Aufrichtung seines Reiches, aber sonst passiert da eigentlich nichts. Und das kann ich aber so nicht sehen. Und wenn also die Bibel vom jüngsten Tag spricht, vom Tag des Herrn, natürlich ist am Ende diese letzte Steigerung der Tag, wo der Herr wiederkommt. Aber wenn man das gesamtbiblische Zeugnis betrachtet, dann sehen wir, dass der Tag des Herrn verschiedene Bedeutungen haben kann. Yom Yahweh oder Tag des Herrn. Und zwar kann es wirklich nur ein Tag sein. Und wenn es ein einziger Tag ist, dann wird er auch deutlicher gekennzeichnet. Zum Beispiel die Schöpfungstage. Da sagen ja manche auch, das waren doch lange Zeiträume. Tag ist nur symbolisch. Aber die werden ja genau definiert. Das heißt eingegrenzt, indem gesagt wird, Abend und Morgen, Tag 1, Abend und Morgen, Tag 2. Also das sind keine 1000 Jahre, sondern das ist wirklich ein Tag, wie wir ihn kennen. Auch wenn Sonne, Mond erst am vierten Schöpfungstag geschaffen wurden, so hat Gott doch schon am ersten Tag das Licht geschaffen und damit den Zeitrhythmus begründet. Also Schöpfungstage sind ganz klare 24-Stunden-Tage, begrenzt durch Abend und Morgen, also definiert. Aber es gibt natürlich auch noch den Begriff Yom in der weiteren Bedeutung, dass es auch einen Zeitraum umfassen kann. Und da hat einer meiner Freunde und ein Bibellehrer, Winfried Meissner, einen Kommentar geschrieben über die Bücher Joel und Obadja. Daraus möchte ich zitieren. Gerade bei Joel und Obadja, auch bei Maleachi und anderen alttestamentlichen Propheten, da hat der Begriff Tag des Herrn, Yom Yahweh, eine sehr vielfältige Bedeutung. Und Winfried Meissner schreibt in seinem Kommentar dazu auf Seite 58 folgendes, ich zitiere: Der hebräische Begriff Yom, also Tag, bezeichnet in der Verbindung mit dem Gottesnamen ein Ereignis unbestimmter Dauer, das ganz von dem Handeln Jahwes, des Bundesgottes Israel, bestimmt ist. Gerade wenn der Gottesname dabei steht, der Tag Jahwes. Und weiter schreibt er auf Seite 71, der Überblick über das alttestamentliche Zeugnis vom Tag Jahwes macht deutlich, dass dieser seit seiner frühesten Bezeugung durch Obadja ein mehrschichtiger Begriff war. Je nach Zusammenhang bezeichnet er historische Ereignisse göttlichen Eingreifens oder den großen Tag Jahwes am Ende der Zeit. Also so Zitat Ende Winfried Meissner. Der Tag des Herrn umschließt die gesamte letzte Endzeitphase, möchte ich sagen, anknüpfend auch an das alttestamentliche Zeugnis. Zum Tag des Herrn, Yom Yahweh, als stehender Begriff, gehört die Schlacht von Harmagedon, die Errichtung des Friedensreiches bis hin zum neuen Himmel und der neuen Erde. Und in diese Phase fallen auch verschiedene Gerichte, Preisgericht und jüngstes Gericht. Noch ein Zitat von Meissner, wo er viele Bibelstellen nennt, Seite 72, 73 seines Kommentars. Er schreibt, irdische und himmlische Vorzeichen des Tages Jahwes werfen ihren Schatten auf den endgültigen Tag Jahwes, Joel 3, Vers 3, und kündigen ihn als den Tag an, an dem Gott bzw. der Messias mit seinen Engeln erscheinen wird, Joel 4, Sahaja 12, Maleachi 3, ich lese jetzt nur die Kapitel. Alles wird erniedrigt werden, sodass Gott allein erhaben ist, Jesaja 2. Er wird die Völker richten, Hesekiel 30, Joel 4, Obadja 15. Die Völker, die gegen Jerusalem versammelten Heere, wird er vernichten, Joel 4, Sahaja 12, Sahaja 14. Und in Israel wird er die Abtrünnigen von den Gottesfürchtigen scheiden, Maleachi 3. Wer dann den Namen Jahwes anruft und auf den durchbohrten Messias blickt, dem verheißt Gott Rettung auf dem Berg Zion, Joel 3, Obadja 21, Sahaja 14. Von hier aus wird Jahwe inmitten Israels wohnen und als König über die Erde herrschen. Er wird die Segensverheißungen des Alten Bundes erfüllen, Amos 9, Joel 4, und sie zugleich mit der Ausgießung seines Geistes und der Erneuerung der Schöpfung durch einen Segensstrom aus dem Tempel überbieten, Hesekiel 47, Sahaja 14 und andere Stellen. Also ihr seht, die ganze Palette der Endzeitereignisse kann mit dem Begriff Tag des Herrn umfasst werden, der hier nicht eingegrenzt ist durch Abend und Morgen. Da wird es ja ganz klar unterschieden. Man muss immer ganz genau das Wort Gottes lesen, auch vom Kontext und vom Wortlaut. Ja, nun, was ich damit sagen wollte, ist, dass es also von dieser Sicht her durchaus auch das tausendjährige Reich in der Zukunft gibt. Dass es nicht nur der Tag der Wiederkunft ist, sondern eine ganze Palette, das Millennium gehört auch dazu noch, wo der Herr nämlich sein Reich aufrichtet. Es gibt Hinweise auch im Neuen Testament. Diese, ja, interessante Stelle 2. Petrus 3, wir werden sie Tage noch hören, 7 bis 11, da heißt es unter anderem, dass bei dem Herrn ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Nun, wenn man vom Tag des Herrn ausgeht, Yom Yahweh, wenn man das rumdreht, 1000 Jahre wie ein Tag, dann kann das auch ein Hinweis sein auf das tausendjährige Reich. Ist vielleicht nicht so eine ganz klare Stelle, aber immerhin ein Hinweis auch auf ein tausendjähriges Reich, dass das kommen könnte. Das steht nicht nur in Offenbarung 20. Es gibt ja auch die Auslegung, diese Interpretation, wo manche sagen, wenn etwas nur einmal in der Bibel steht, dann gilt das nicht. Finde ich völlig absurd, wer sowas sagt. Ich will jetzt keinen Namen nennen, aber ihr könnt mich fragen. Aber auf jeden Fall, das tausendjährige Reich steht Offenbarung 20, aber es kommt noch öfter vor, ne? Etwa auch 2. Petrus 3 und auch im Alten Testament, wir kommen noch darauf zurück. Also, tatsächlich 1000 Jahre. Auch der kürzlich heimgegangene Bibelausleger John MacArthur schreibt zu 2. Petrus 3, Vers 8 folgendes. Ich finde es interessant, in der Studienbibel, manche haben die ja, also ich bin kein Calvinist, möchte ich extra ergänzen, aber er hat trotzdem, was Historische angeht, doch viele gute Auslegungen. Ja, wir wollen es einfach auch würdigen. Er ist kürzlich zum Herrn gegangen. Und er schreibt folgendes zu 2. Petrus 3, Vers 8, Zitat, Gott hat ein völlig anderes Zeitverständnis als der Mensch. Aus menschlicher Perspektive scheint Christi Wiederkunft sich lange hinauszuzögern. Psalm 90,4. Doch von Gott her gesehen wird sie nicht mehr lange auf sich warten lassen. Über diesen allgemeinen Hinweis hinaus kann das ein konkreter Hinweis darauf sein, dass tatsächlich ein Zeitraum von 1000 Jahren vergehen wird zwischen der ersten Phase des Tages des Herrn am Ende der Trübsalzeit, Offenbarung 6,17, und der letzten Phase am Ende des tausendjährigen Reiches, wenn der Herr den neuen Himmel und die neue Erde erschafft. Da haben wir die ganze Spanne von 1000 Jahren. Auch MacArthur sieht es so in dieser Bezeichnung, 1000 Jahre wie ein Tag, Tag des Herrn. Ja, sehr interessant. Jetzt gehen wir wieder zurück zur Offenbarung 20. Da heißt es ja, dass Satan gebunden ist mit einer Kette. Nun, diese Kette ist sicherlich keine Eisenkette, denn Satan ist ja ein geistiges Wesen. Der kann sich zwar auch materialisieren in seinen Dämonen und erscheinen und so, aber eigentlich ist er ein geistiges Wesen, ein gefallener Engel. Und die Kette heißt eigentlich, dass er gebunden ist. Die Kette ist immer ein Symbol für Bindung, aber wir dürfen die Kette uns jetzt nicht als eine Eisenkette vorstellen, sondern einfach diese Bindemöglichkeit, die Gott an ihm ausübt. Jedenfalls, das heißt, dass Satan die Menschen im tausendjährigen Reich nicht wie jetzt in der Endzeit verführen kann. Diese Verführung ist weg. Was wäre das für ein Segen, wenn wir das jetzt schon so hätten, dass die ganzen Verführungen weg sind, über die Medien und was alles läuft. Ja, müsst ihr euch mal vorstellen. Aber das heißt nicht, dass alle bekehrt und wiedergeboren sind. Aber sie werden nicht mehr angefochten, nicht mehr verführt. Da gehörte dann schon eine Überwindung dazu, zur Sünde, aber der Mensch ist noch nicht automatisch erneuert. Heute muss die Sünde, die wird überall präsentiert und wird angestachelt und da fehlt dann irgendwie der Anreiz im Millennium, aber trotzdem bekehren sie nicht alle und das erklärt ja, warum auch am Ende, das kommt ja dann auch noch in Offenbarung 20, nochmal dieser letzte Aufstand ausbricht von Gog und Magog, wo sie dann tatsächlich noch einmal gegen Jesus losmarschieren und natürlich mit dem Hauch seines Mundes besiegt werden. Satan wird also gebunden im Millennium und danach nochmal eine kurze Zeit losgelassen. Warum, fragt man sich nach dem tausendjährigen Reich, nochmal losgelassen der Satan? Ich habe schon erwähnt, um wirklich zu prüfen, wer ernsthaft den Herrn Jesus liebt, wer ernsthaft sein Kind ist oder wer nur mitgelaufen ist. Da scheidet sich dann nochmal die Spreu vom Weizen nach dem Millennium. Deshalb diese letzte Prüfung, diese letzte Loslassung des Satans. Jetzt auch eine spannende Frage, die wird immer wieder gestellt, wie lange dauert denn das tausendjährige Reich? Was denkt ihr? 1000 Jahre? Kann man so sehen? Ich denke auch. Es gibt ja auch diese Auffassung, dass 6000 Jahre Menschheitsgeschichte sind und jetzt der Weltensabbat folgt, das 7. Jahrtausend, könnte so sein, in Gottes Plan. Man muss aber gleichzeitig auch bedenken, dass 1000 eine Vollzahl ist. 10 mal 10 mal 10, wenn man jetzt die 10 Gebote zum Beispiel nimmt, wo die vollkommene Herrschaft Gottes herrscht. Also einfach ein Raum der vollkommenen Gottesherrschaft kann es auch sein. Aber lassen wir uns überraschen. Wir werden ja mit Christus dann kommen und mit ihm regieren, wenn wir seine Kinder sind. Dann werden wir es hoffentlich alle, die hier sind, erleben. Ich wünsche es jedem von uns. Und wer lebt im tausendjährigen Reich? Wer lebt da? Ja, es leben da bekehrte, gerettete Kinder Gottes, aber auch ganze Völkerscharen, die eben nicht bekehrt sind. Ich habe es schon gesagt. Eine geheimnisvolle Stelle ist hier, wo es heißt, ich schlage es mal auf, Vers 4. Dann sah ich Throne und sie setzten sich darauf und ihnen wurde das Gericht übergeben und die Seelen derer, die enthauptet worden waren, wegen des Zeugnisses Jesu und wegen des Wortes Gottes, die weder das Tier noch sein Bild angebetet hatten und das Mahlzeichen weder an ihre Stirn noch auf ihre Hand angenommen hatten, diese lebten und regierten mit Christus 1000 Jahre. Also wer setzt sich denn auf die Throne und regiert mit dem Herrn? Auf jeden Fall die, die das Mahlzeichen nicht angenommen haben, die Jesus in der antichristlichen Zeit treu geblieben sind. Also die Überwinder. Und ist dann die andere Gemeinde ausgenommen, die jetzt nicht in dieser Zeit lebt, sondern vorher schon gestorben ist, also unsere ganzen Vorfahren? Ich denke nicht, denn es gibt einen Hinweis in 1. Thessalonicher 3, Vers 13, dass der Herr wiederkommen wird mit allen seinen Heiligen. Mit allen seinen Heiligen. Und da sehe ich eigentlich die ganze Gemeinde, dass wir alle mit dem Herrn dann wiederkommen werden und vom Himmel aus mit ihm regieren werden im tausendjährigen Reich. Also von daher auf jeden Fall die Märtyrer der Trübsalzeit, aber auch die Gemeinde aller Zeiten. Das ist wichtig. Auf die Frage der Entrückung will ich jetzt gar nicht ausführlich eingehen. Das habe ich an anderer Stelle gemacht. Manche meinen ja, dass in der Trübsalzeit dann nur dann die hier Märtyrer sind, die sich dann da neu bekehren nach der Entrückung und so weiter. Ist möglich, aber ich sehe so persönlich, dass die Gemeinde noch da ist, zumindest ein Teil in der Trübsalzeit, und dass erst dann beim Klang der letzten Posaune, siebte Posaune, dass da eigentlich die Entrückung ist, weil bei der siebten Posaune, da steht ja auch, dass jetzt der Zeitpunkt ist, wo der Zorn über die Erde ergeht und wo die Heiligen ihren Lohn bekommen. Da steht es ja, ist ja die Entrückung. Also ich verstehe nicht, dass so viele Ausleger heute behaupten, da sei nichts von der Entrückung geschrieben in der siebten Posaune, Offenbarung 11. Da ist die Zeit, wo die Heiligen ihren Lohn bekommen und dazu müssen sie entrückt sein. Ist eigentlich ganz einfach, ja. Aber viele sind einfach blind und durch irgendwelche Lehrsysteme eingefangen. Aber ich sage trotzdem, alle Zeit bereit sein für die Entrückung, natürlich, denn wir wissen auch nicht, wie weit wir schon in den letzten Gerichten drin sind. Es gab immer schon die Siegelgerichte, die kommen nicht nur am Ende. Siegelgerichte heißt, dass antichristliche Gestalten auftreten, dass Kriege sind, Hungersnöte, Tod. Und das gab es schon immer. Es gab Antichristen schon von Anfang an. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns, 1. Johannes 2. Aber am Ende wird es sich zuspitzen, der Meinung bin ich auch, und sich dann steigern bis zu den schrecklichen Zornschalengerichten. Das ist auch klar. Aber deshalb immer bereit. Wir wissen nicht, wie weit wir eigentlich schon sind. Vielleicht weiter, als wir denken. Aber bitte jetzt nicht reinfallen, wenn wieder Berechnungen gerade rumgehen. Jesus wird jetzt im September irgendwann wiederkommen, hat wieder irgendjemand sich wichtig gemacht. Der Herr sagt doch ganz klar, Zeit und Stunde weiß niemand. Immer bereit sein, nicht irgendwelche Termine ausrechnen. Ja, das nur dazu. Liebe Geschwister, dann gehen wir noch weiter. Also das tausendjährige Reich wird wahrscheinlich 1000 Jahre dauern, aber es könnte auch ein vollkommener Zeitraum damit gemeint sein. Lassen wir es einfach so stehen. Und es sind nicht alle bekehrt im tausendjährigen Reich, aber die Märtyrer aus der Trübsalzeit und die gesamte Gemeinde sitzt mit Christus auf dem Thron, was aus 1. Thessalonicher 3, Vers 13 deutlich wird. Er kommt mit allen seinen Heiligen. Das ist ganz wichtig. Und jetzt möchte ich noch auf einige alttestamentliche Stellen eingehen. Und zwar, da hat ja Arnold Fuchtenbaum, ich teile nicht alle seine Ansichten, aber doch vieles, in seinem Handbuch der biblischen Prophetie schon vor vielen Jahren sehr interessante Stellen zusammengestellt, auch aus dem Alten Testament, die Hinweise geben könnten auf das Millennium. Als messianischer Jude hat er das zusammengefasst. Und auch ich sehe viele dieser Stellen durchaus als plausibel in diese Richtung, nicht alle, die ihr nennt, aber doch sehr viele. Und einige möchte ich jetzt auch hier nennen. Und zwar Micha 4, ab Vers 1, da lesen wir ein paar Verse. Micha 4. Also wie gesagt, es kommt nicht nur einmal vor in der Offenbarung, sondern eben auch schon im Alten Testament. Da heißt es nämlich, es wird geschehen am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses des Herrn festgegründet an der Spitze der Berge stehen und wird über alle Höhen erhaben sein und Völker werden ihm zuströmen. Und viele Heidenvölker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, damit er uns über seine Wege belehre und wir auf seinen Pfaden wandeln. Denn von Zion wird das Gesetz ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Und er wird das Urteil sprechen zwischen großen Völkern und starke Nationen zurechtweisen, die weit weg wohnen, sodass sie ihre Schwerter zu Pflugscharen schmieden und ihre Spieße zu Rebmessern und so weiter. Ich kann jetzt nicht alles lesen. Also wir sehen ganz klar, wenn man die Bibel wörtlich nimmt, wo wird das stattfinden? Im irdischen Jerusalem noch, Berg Zion. Es gibt auch das himmlische Jerusalem. Aber das ist dann noch nicht so weit. Das ist diese Vorstufe im tausendjährigen Reich, wo die Herrschaft des Messias von Jerusalem aus stattfinden wird. Ganz klare Hinweise. Und da erst werden die Schwerter zu Pflugscharen. Wer war schon mal in New York vor dem Gebäude der UNO? Da hat man das so schön dargestellt, Schwerter werden zu Pflugscharen. Aber das ist eigentlich ein Bild für das Millennium und nicht für die Endzeit. Aber da wird natürlich alles durcheinander gemacht. Das ist eigentlich dieser Postmillennialismus. Wir selber bauen jetzt das Friedensreich auf und übergeben es dann dem Christus, falls man überhaupt noch daran glaubt. Viele glauben ja gar nicht wirklich dran und wollen einfach selber ihren neuen Turmbau zu Babel aufrichten und aus eigener Kraft diese überhöhte Menschheit aufrichten, den Humanismus im freimaurischen Weltbruderschaftstempel. Aber das ist ja genau das antichristliche Modell. Ihr merkt, also diese Selbstergreifung der Herrschaft, das ist das Antichristliche. Aber hier im wirklichen Millennium wird Jesus Christus, der Messias, der Gottesknecht wird er auch genannt, in Jesaja prophetisch schon die Herrschaft aufrichten. Dann auch die bekannte Stelle, die kennt ihr sicherlich, Jesaja 11, Vers 1 und 2. Und dann die weiteren Verse, ab Vers 3, da heißt es, und es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schössling hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit, des Verstandes, des Rats, der Kraft, der Erkenntnis, der Furcht des Herrn. Also der Messias, die siebenfältige Entfaltung des Heiligen Geistes in Verbindung mit Jesus Christus. Und dann kommen die wunderbaren Verse. Er wird die Armen mit Gerechtigkeit richten. Ich lese nur einige Verse aus dem Kapitel. Er wird die Erde mit dem Stab seines Mundes schlagen. Gerechtigkeit wird der Gott seiner Lenden sein. Und dann kommt es, einige Verse weiter, da wird der Wolf bei dem Lämmlein wohnen und der Leopard sich bei dem Böcklein niederlegen. Das Kalb, der junge Löwe und das Mastvieh werden beieinander sein und ein kleiner Knabe wird sie treiben. Die Kuh und die Bärin werden miteinander weiden und ihre Jungen zusammen lagern und der Löwe wird Stroh fressen wie ein Rind. Der Säugling wird spielen am Schlupfloch der Natter und der Entwöhnte seine Hand nach der Höhle der Otter ausstrecken. Sie werden nichts Böses tun, noch Verderben anrichten auf dem ganzen Berg meines Heiligtums, denn die Erde wird erfüllt sein von der Erkenntnis des Herrn, wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Das ist eine wunderbare Beschreibung der Friedensherrschaft des Messias auf der Erde im Millennium. Erkenntnis des Herrn wird die ganze Erde erfüllen. Satan wird gebunden sein. Die Menschen werden Erkenntnis bekommen, wie sie es noch nie hatten, auch heute nicht. Und der Herr Jesus wird seinen Frieden ausbreiten über die Erde. Und so dass auch die Tiere hier friedlich sind. Nicht? Die Schlangen werden nicht mehr giftig sein und Kuh und Bärin werden miteinander weiden, wir haben es gehört. Und auch der Löwe wird friedlich sein. Das ist dieser paradiesische Zustand, den dann Gott aufrichtet, bevor er dann sein endgültiges Reich errichtet. Aber hier auf der Erde. Weitere Belege, etwa der Abrahamsbund, der sich erfüllt. 1. Mose 15, 18 bis 21. Da spricht Gott zu Abraham, beziehungsweise damals hieß er noch Abram. An jenem Tag machte der Herr einen Bund mit Abram und sprach, deinem Samen habe ich dieses Land gegeben, und jetzt kommt es, vom Strom Ägyptens bis an den großen Strom, den Euphrat. Und dann kommt noch die Völkeraufzählung. Wenn man das heute sagt, wird man ganz komisch angeguckt, im besten Fall, oder noch Schlimmeres. Also Israel wird die Herrschaft haben, von Nil praktisch bis zum Euphrat, wird das ganze Gebiet Israel sein, also viel, viel größer, mindestens 100-mal so groß wie jetzt. Und das wird eben die Herrschaft des Messias sein, die von Zion ausgeht. Das hat sich soweit ich weiß, noch nicht erfüllt, aber es wird sich dann auch erfüllen. Und genauso erfüllt sich der Davidsbund. 1. Chronik 17, 10 bis 14. Der Prophet Nathan spricht zu David. 1. Chronik 17, ab 10. Und ich werde alle deine Feinde demütigen und ich verkündige dir, dass der Herr dir ein Haus bauen wird. Und es wird geschehen, wenn deine Tage erfüllt sind, sodass du seinen Vätern hingehst, so will ich deinen Samen nach dir erwecken, der von deinen Söhnen sein wird. Und ich werde sein Königtum befestigen. Der wird mir ein Haus bauen. Auf wen bezieht sich das? Salomo. Ja, Salomo. Aber dann geht es weiter im gleichen Vers. Und ich werde seinen Thron auf ewig befestigen. Auf wen bezieht sich das? Jesus, ja. Aber im gleichen Vers. Deshalb, ich habe auch eine Schrift draußen, Prophetie erfüllt sich mehrfach. Das kann ich jetzt nicht alles erklären. Es gibt nicht nur die eine Erfüllung mit Salomo, sondern auch in Christus. Also wir müssen komplementär denken. Mehrfachstufige Erfüllung. Das ist das Grundprinzip, um Prophetie richtig zu verstehen. Im gleichen Vers Salomo und Christus gemeint. Ja, genauso Hesekiel 37, wo es um die Staatsgründung Israels geht. Ich kann es jetzt nur andeuten, dass die Gebeine zusammendrücken, wieder lebendig. Die Gräber werden aufgetan. Das ist die Landverheißung. Israel ist zurückgekehrt. Und die Rückkehr Israels ist die Voraussetzung für die Herrschaft des Messias, der von Zion aus regieren wird. Nicht? Das ist ganz entscheidend. Da heißt zum Beispiel in Hesekiel 37, ab Vers 21, so spricht Gott, der Herr, siehe, ich werde die Kinder Israels aus den Heidenvölkern, also aus den ganzen Nationen, zurückholen, unter die sie gekommen sind. Und ich werde sie zu einem einzigen Volk machen. Und einige Verse weiter. Und mein Knecht David soll ihr König sein. Also das ist der Davidsohn, Jesus. Und sie werden wieder in dem Land wohnen, das ich meinem Knecht Jakob gegeben habe. Und in Ewigkeit werden sie darin wohnen. Wobei Ewigkeit hier also den Begriff auch Aion einen Zeitraum bezeichnen kann, ein Zeitalter, der das tausendjährige Reich umschließt. Die absolute Ewigkeit heißt die Äonen der Äonen. Aber hier ist es der Äon des tausendjährigen Reiches gemeint, diese Ewigkeit, wo sie in diesem irdischen Bereich wohnen werden. Und weiter heißt, und die Heidenvölker werden erkennen, dass ich der Herr bin, der Israel heiligt, wenn mein Heiligtum in Ewigkeit in ihrer Mitte sein wird. Ja, also das waren so einige Stellen. Und jetzt wieder zurück, abschließend zur Offenbarung 20. Da kommen auch nochmal geheimnisvolle Verse am Schluss, Vers 5 und 6. Die übrigen Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Das ist die erste Auferstehung. Glückselig und heilig ist, wer an der ersten Auferstehung teilhat. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm 1000 Jahre regieren. Es gibt einen ersten und zweiten Tod und eine erste und zweite Auferstehung. Ich frage euch mal, was ist denn der erste Tod? Der natürliche Tod, wie wir sterben. Und was ist der zweite Tod? Bitte? Getrennt sein von Gott, ewige Verdammnis, die in die Feuerhölle kommen. Das ist also der zweite Tod, dieses Gericht Gottes, dem Gericht verfallen, nicht in den Himmel kommen, das ist der zweite Tod. Und deshalb steht ja hier nochmal, glückselig und heilig ist, wer an der ersten Auferstehung teilhat, über diese hat der zweite Tod keine Macht. Also die geretteten Kinder Gottes, die den Herrn Jesus ins Herz aufgenommen haben, der am Kreuz von Golgatha sein Blut vergossen hat, um uns die Sünden zu vergeben. Ja, wer ihn als den Retter und den Herrn aufgenommen hat, der kommt nicht in diesen zweiten Tod der Verdammnis. Der wird zwar eventuell durchs erste Todestal gehen, außer die Generation, die entrückt wird, die wird direkt überkleidet. Aber ansonsten ist der zweite Tod schrecklich. Ja? Das wünsche ich keinem. Deshalb kehre rechtzeitig um zum Herrn Jesus, damit du nicht diesem zweiten Tod der Verdammnis verfällst. Das ist ganz entscheidend. Und was ist jetzt die erste und die zweite Auferstehung, fragen wir uns. Was ist die erste und die zweite Auferstehung? Nun, ich möchte es mal so definieren. Die erste Auferstehung ist die Auferstehung der Gerechten des alten Bundes, der Gemeinde des neuen Bundes und auch der Überwinder aus der Trübsalzeit, die auch ja eigentlich die Gemeinde sind, aber die Entrückung, denke ich, ist irgendwann während der Trübsalzeit. Also da gibt es auch noch Überwinder aus dieser Zeit. Und sie alle werden auferstehen zu Beginn des tausendjährigen Reiches und werden nicht in das Weltgericht kommen, das nämlich nach dem tausendjährigen Reich erst stattfindet. Wenn wir nicht weiterlesen, Offenbarung 20 ab Vers 7, nach Gog und Magog, also nach dem Millennium und Gog und Magog, kommt dann das Weltgericht, wörtliche Reihenfolge, warum nicht wörtlich nehmen, so wie es steht, ja, so ist die Reihenfolge. Und dann nach dem Weltgericht, neue Himmel, neue Erde. Also immer erst die wörtliche Deutung. Und die wörtliche Deutung hat nur dann keine Bedeutung, wenn sie absolut keinen Sinn ergibt und wenn es praktisch der Kontext erfordert, dass es ein Symbol ist, ein Bildwort oder ein Gleichnis oder sowas. Aber wo das nicht gefordert wird vom Zusammenhang, da bitte durchaus wörtlich nehmen, da kommt man nicht zu falschen Deutungen. Und dann gäbe es auch noch nicht so viele Spaltungen in der Christenheit, wenn alle diese Regel berücksichtigen würden, Wortsinn und Zusammenhang, lateinisch, Literalsinn und Kontext. Das haben zwar die Reformatoren auch so betont, aber sie haben es eben selber nicht immer ernst genommen, gerade was Eschatologie angeht. Das ist das Problem und deshalb gibt es ja an den lutherischen Bekenntnisschriften die Warnung vor den Chiliasten, vor denen das tausendjährige Reich vertreten. Also eigentlich wird vor solchen gewarnt, wie mir, die werden als Schwärmer eingestuft, weil die dann im tausendjährigen Reich die Herrschaft Christi erwarten, statt jetzt an der Kirchengeschichte. Aber das hat nichts mit Schwärmerei zu tun, es ist eben die wörtliche Auslegung. Und erst durch Augustinus und schon Origenes wurde die allegorische Umdeutung in die Kirchengeschichte hineingebracht. Ich bin der Meinung, wir müssen zurück zum Wort Gottes selber, unverfälscht, unverändert. Und wenn jemand eine andere Sicht hat, wir können gerne ins Gespräch kommen. Ja, natürlich entfaltet Christus seine Herrschaft auch schon jetzt in der Geschichte, aber eben nicht so, wie es im Millennium sein wird, dass Satan gebunden ist. Wie könnte man denn behaupten, der Satan sei gebunden, gerade in der Endzeit? Es ist also völlig absurd. Und trotzdem halten viele an dieser Lehre des Amillennialismus oder Postmillennialismus fest. Ja, also, nochmal zurück, Offenbarung 20. Die übrigen Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Das ist die erste Auferstehung. Und die anderen, die sind schon mit Christus auferstanden, kommen nicht in das Weltgericht, nur in das Preisgericht nach 1. Korinther 3. Und sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm 1000 Jahre regieren. Ich zitiere auch dazu nochmal aus der Studienbibel von John MacArthur. Es ist ja auch wichtig, dass man auch noch andere Brüder hier heranzieht bei solchen schwierigen Fragen. Bin ich der Meinung, dass die Mehrheit recht haben muss, aber es ist doch mal interessant, auch noch eine andere Stimme zu hören. Und da schreiben die Ausleger Folgendes. Ich zitiere, die Bibel lehrt zwei Arten von Auferstehung. Die Auferstehung des Lebens und die Auferstehung des Gerichts. Johannes 5, Vers 29, vergleiche Daniel 12, Vers 2 und Apostelgeschichte 24, 15. Die erste Auferstehung, zitiere ich weiter, wird auch bezeichnet als Auferstehung der Gerechten. Lukas 14, 14. Auferstehung derer, die Christus angehören bei seiner Wiederkunft. 1. Korinther 15, 23 und die bessere Auferstehung, Hebräer 11, 35. Sie umfasst ausschließlich die Erlösten aus den Zeitaltern der Gemeinde, 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18, des Alten Testaments, Daniel 12, 2 und der Trübsalzeit, Offenbarung 20, 4. Sie, die Erlösten aus altem und neuem Bund, werden in Auferstehungsleibern ins tausendjährige Reich eingehen, und zwar zusammen mit den Gläubigen, die die Trübsal überlebt haben. Das ist die erste Auferstehung. Und dann heißt noch, die zweite Auferstehung ist die Auferstehung der Unbekehrten, die dann ihre ewigen Leiber erhalten, die für die Qualen der Hölle bereitet sind. Das ist die zweite Auferstehung, die der Unerretteten. Genau. Ja, aber jetzt zum Schluss ein Trostwort aus dem Johannesevangelium. In Johannes 3, ich möchte sowieso sagen, für uns als Menschen ist eigentlich Johannes 3 das wichtigste Kapitel. Es gibt, jede Aussage der Bibel ist wichtig, aber Johannes 3 für uns, für unser Heil, ist gerade Johannes 3 das allerwichtigste Kapitel. Kann schon jemand sagen, warum? Da geht es um die Wiedergeburt. Und es wird ganz klar gesagt, dass ohne Wiedergeburt niemand ins Reich Gottes kommt. Als der Herr Jesus von Nikodemus gefragt wird, ja, er sei doch ein Meister, ein Lehrer, der sich so gut auskennt, das sagt ihm Jesus gleich ganz klar und knallhart, geht gar nicht auf diese Schmeicheleien ein, sondern sagt ihm gleich, Johannes 3, noch ein paar Minuten, ja, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Man kann sich gut merken, Johannes 3, Vers 3, zweimal die 3, 3, 3, eigentlich mit einer der wichtigsten Verse der Bibel. Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Natürlich nicht das ewige Reich Gottes und auch nicht mit ihm im Millennium herrschen. Ja, das ist auch klar. Was heißt neu geboren? Unser altes Ich muss sterben und Christus durch seinen Geist muss unser Ich, unser neues Ich bestimmen. Er muss das Zentrum unseres Lebens werden. Der Heilige Geist, der uns in uns einzieht, und durch das Blut Jesu werden wir dann reingewaschen von allen Sünden. Das ist diese Neugeburt. Und das geht nur durch wirkliche Erkenntnis, dass wir durch die Sünde verlorene Menschen sind. Alles Böse, was wir in Gedanken, Worten und Taten tun, das ist Sünde, das trennt uns von Gott. Und das hat der Herr Jesus weggenommen am Kreuz auf Golgatha, wo er sein Blut vergossen hat, als das reine Lamm, um uns völlig reinzuwaschen von aller Unreinheit. Und in den Himmel können wir nur kommen, nicht aus eigener Kraft, weil wir sind alle nicht perfekt, sondern nur durch den, der wirklich der einzige vollkommene Mensch ist, weil er zugleich Gottes Sohn ist, Jesus Christus. Seine Reinheit wäscht unsere Unreinheit weg. Sein reines Blut beseitigt unsere Sünde. Und deshalb, ja, kann man nur in den Himmel kommen durch Jesus, wenn man neu geboren wird, indem er uns seinen Heiligen Geist ins Herz sendet. Und deshalb sagt er auch in Vers 5, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes kommen. Wasser, das ist die reinigende Kraft des Wortes Gottes, was schon im Propheten Hesekiel symbolisch angedeutet wird, aber auch im Titusbrief, das Wasserbad des Wortes Gottes, und der Geist Gottes, der muss in uns wohnen, dass wir ins Reich Gottes kommen können. Und dann heißt es einige Verse weiter, und zwar Vers 18, und jetzt kommen wir wieder zum Gericht, wegen dem ersten und zweiten Gericht hier. Johannes 3, Vers 18. Wer an ihn glaubt, nämlich an den Sohn Gottes, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des einzig geborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Also, liebe Seele, hier und jetzt fällt die Entscheidung. Glaubst du an Jesus, den Namen des Sohnes Gottes, an ihn persönlich? Dann kommst du nicht in das Verdammungsgericht, das Weltgericht, wo alles aufgeschrieben ist, jede Tat. Und da heißt es ja, wer nicht im Buch des Lebens oder des Lammes geschrieben ist, der wird in den feurigen Pfuhl geworfen. Nur wer im Buch des Lebens des Herrn Jesus geschrieben ist, nur der kommt ins Himmelreich. Das ist das Entscheidende. Und in Vers 16 steht ja der Vers, der hoffentlich, den hoffentlich jeder von uns auswendig kennt und auch verinnerlicht hat. Ich lese ihn jetzt trotzdem vor. So, und zwar auf diese Weise hat Gott die Welt geliebt, diese gottlose, verlorene Welt, der seinen einzig geborenen Sohn gab, nämlich in den Tod am Kreuz dahingab, damit alle, die an ihn glauben, auf ihn vertrauen, sich an ihn klammern mit ihrem ganzen Vertrauen, nicht verloren gehen, also nicht in die Hölle kommen, sondern das ewige Leben haben, das erfüllte, nicht endende Leben bei Gott. Das ist das Entscheidende. Und nur wenn du das hast, dann stirbst du nicht den zweiten Tod der Verdammnis und kommst du auch nicht, ja, bei der zweiten Auferstehung in das Verdammnisgericht. Das ist das Wichtigste. Wir wollen also die erste Auferstehung erleben, der Seligen, und nicht die zweite Auferstehung der Verdammnis. Und ich hoffe, jetzt haben Sie uns auch diese geheimnisvoll klingenden Verse etwas gelichtet in Offenbarung 20. Natürlich sind es zum Teil schwierige Stellen, aber es ist nichts unverständlich. Wenn wir wirklich beten, kann der Herr uns einfach auch Weisheit schenken, sein Wort richtig zu verstehen. Aber wir wissen ja, unsere Erkenntnis ist Stückwerk. Wenn irgendwas vielleicht gerade in der prophetischen Auslegung nicht stimmen sollte, dürft ihr gerne korrigieren. Ich denke, alle Brüder, die hier sprechen, wir sind auch korrekturfähig. Und bei diesem schwierigen Thema der Eschatologie können wir immer wieder lernen und dazulernen. Wir werden nicht auslernen. Erst in der Ewigkeit werden wir alles verstehen, wenn wir beim Herrn sind. Das möchte ich einfach auch am Schluss nochmal dazu sagen. Amen. Amen. Jetzt möchte ich bitten, dass ihr euch erhebt in Ehrfurcht vor Gott im Gebet. Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du am Kreuz auf Golgatha dein kostbares, reines Blut vergossen hast für uns unreine Menschen, damit wir in den Himmel kommen können, damit wir nicht ins Verdammungsgericht gehen, sondern in deine Herrlichkeit. Und so rette alle, die noch vielleicht fern von dir sind, Herr, dass sie wirklich dich kennen und lieben lernen, dass sie dein Wort lesen, zu dir beten, deine Kinder werden, und die wir schon zu dir gehören, mach uns fest im Glauben in dieser Endzeit, dass wir dir treu bleiben bis ans Ende, Herr. Lass auch diese Tage dazu dienen, dass wir gesegnet werden durch alle Botschaften, die wir auch noch hören, auch von den anderen Brüdern, dass wir erbaut werden, zugerüstet, auch in dieser Zeit, die nicht einfach ist, Herr. So segne jeden, der gekommen ist. Amen. Amen.